Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki hält ein Gutachten unter Verschluss, mit dem er eigentlich sexuellen Missbrauch und Vertuschung aufklären wollte. Doch nach Ansicht des Bistums ist das Gutachten fehlerhaft und wird deshalb nicht veröffentlicht. Trotzdem berichten Medien über konkrete Missbrauchsfälle aus den vergangenen Jahrzehnten und vermuten Vertuschung. Im nächsten Beitrag geht es auch bei uns ausführlich um einen Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln. Ein Priester soll sich nach unseren Recherchen seit 1986 mehrfach schwer an Kindern vergangen haben und soll dafür nur milde bestraft worden sein. Gleichwohl soll er jahrzehntelang weiter als Seelsorger tätig gewesen sein, Vorträge gehalten und Bücher geschrieben haben. Meine Kollegin Christiane Florin hat recherchiert und nachgefragt, wer Verantwortung übernimmt, sollte sich der Verdacht erhärten.
Nichts geahnt.
Joachim Meißner in einem Deutschlandfunk-Interview vom März 2015. Der frühere Erzbischof von Köln wird gefragt, was in ihm vorging, als die Medien im Januar 2010 vom flächendeckenden sexuellen Missbrauch durch katholische Geistliche berichteten. 2010 ist als Missbrauchsskandaljahr in die jüngere deutsche Kirchengeschichte eingegangen. Nichts geahnt, suffisant rheinisch ausgesprochen, ist mittlerweile eine Art trauriger Karnevalsschlager. Angestimmt von Meißner-Kritikern und Wölki-Skeptikern. Meißner steht für brutale Vertuschung, sein Nachfolger Wölki für Aufarbeitungssimulation. Rainer Maria Wölki übernimmt 2014 das Amt des Erzbischofs von Köln. Im September 2018 erklärt er in seinem wöchentlichen Video:
Ich dulde in unserem Erzbistum keinerlei Vertuschung.
Im Dezember 2018 beauftragt das Erzbistum die Münchner Kanzlei Westphal, Spilker, Wastel mit einem Gutachten. Es soll unter anderem aufzeigen, wie Verantwortliche mit Missbrauchsbeschuldigungen umgingen. Doch zur vereinbarten Veröffentlichung des Gutachtens kommt es nicht. Das Ergebnis bleibt vorerst unter Verschluss wegen gravierender methodischer Mängel, behauptet das Erzbistum und kündigt ein neues Gutachten einer anderen Kanzlei an. Um den Verriss besonders glaubhaft zu machen, wird der Betroffenenbeirat eingespannt. In der Pressemitteilung des Bistums erklärt der Sprecher des Betroffenenbeirats, Patrick Bauer:
Wir sind enttäuscht und wütend, dass die Münchner Kanzlei derart schlecht gearbeitet und damit Versprechen einer gründlichen, juristisch sauberen Aufarbeitung gebrochen hat.
Bauer distanziert sich später von seiner eigenen Aussage und legt den Sprecherposten nieder. Einige Mitglieder verlassen den Beirat. Sie, Opfer von sexueller Gewalt, fühlten sich ein weiteres Mal missbraucht, sagen sie in Interviews. Dass sie eine so folgenreiche Entscheidung mittragen sollten, habe sie unvorbereitet getroffen. Das Gutachten, das sie zu bewerten hatten, lag ihnen bei der entscheidenden Sitzung nicht vor. Die Pressemitteilung mit dem Sprecherstatement steht trotz der Distanzierung weiterhin auf der Homepage des Erzbistums. Die Methode der Münchner Kanzlei kann mangels Veröffentlichung nicht überprüft werden. Die Methode Meißner wirkt erkennbar weiter und wird zur Methode Wölki. Der seit Jahrzehnten eingeübte, persönliche und systemische Zynismus ist langlebig. Er zeigt sich besonders in einem Verdachtsfall, der hier ausführlicher erzählt wird und zu dem uns Unterlagen vorliegen. Dieser Verdachtsfall soll im unveröffentlichten Münchner Gutachten aufgearbeitet worden sein. Weitere Einzelheiten werden seitens des Erzbistums gegenüber dem Deutschlandfunk zunächst nicht bestätigt. Der Fall wirft die Frage auf, welche Kirche wurde und wird da in Köln geschützt? Rainer Maria Wölki sagt in seinem Video vom 16. September 2018 zum Thema Missbrauch:
Ich bin persönlich zutiefst getroffen und ich schäme mich an dieser Stelle für meine Kirche. Dafür, dass sie es zugelassen hat, dass so etwas passieren konnte und auch dafür, dass nachweislich vertuscht wurde, weil man den Ruf der Institution über das Wohl des Einzelnen gestellt hat. Man könnte ja sagen, das wissen wir jetzt leider schon seit einigen Jahren. Auch ich weiß das, aber ich kann mich an diese Meldungen einfach nicht gewöhnen. Es ist zu viel Leid hinter jeder nüchternen Zahl, die man da hört. Hinter jedem Fall steckt das Leben eines Betroffenen, dem ein Schaden durch Mitarbeiter der Kirche zugefügt wurde.
Hinter dem hier geschilderten Verdachtsfall steckt, sollte er sich so zugetragen haben, das Leid vieler Betroffener. Der Priester, um den es geht, liebt Kinder. Angeblich. Zur Weihnachtszeit stimmt er gern das hohe Lied des unschuldigen Kleinen in der Krippe an. Die Verse des dichtenden Geistlichen übers Weihnachtskind werden in Sinnspruchsammlungen zitiert. Was nicht in öffentlich zugänglichen Quellen auftaucht, er hat sich offenbar mehrfach des Missbrauchs an Kindern schuldig gemacht. Seit 1986 soll das dem Erzbistum Köln bekannt sein. Der Mann wird versetzt, milde bestraft und mutmaßlich wieder schuldig. So besagen es Informationen, die dem Deutschlandfunk vorliegen. Der Pfarrer hat sich auf unsere Anfrage hin nicht geäußert. Ansonsten äußert er sich ausgiebig. Der Priester hat zahlreiche Bücher in renommierten Verlagen publiziert. Er gibt sich als linkskatholischer Rebell, beliebt bei reformorientierten Gläubigen, unbeliebt bei jenen, die er Fundamentalisten nennt. Er inszeniert sich als mutigen Streiter, den ein Kardinal Meißner nicht das Fürchten lehren kann. Der Geistliche agiert so selbstbewusst, als sei er fest davon überzeugt, dass kein Verantwortlicher das Wissen über ihn gegen ihn verwenden wird. Zu wissen gibt es offenbar viel und viele sind über die Jahrzehnte mit dem Gottesmann befasst. Prälaten und Psychiater, Generalvikare und Erzbischöfe.
Nichts geahnt.
Aus den uns vorliegenden Unterlagen ergibt sich der Verdacht, dass 1986 dem Priester grenzverletzendes Verhalten gegenüber Messdienern vorgeworfen wird. Die Bistumsleitung, damals noch mit Kardinal Josef Höffner an der Spitze, soll ihn zur Rede gestellt haben. Hauptthema, ob er homosexuell sei. Anfang der 1990er Jahre kommt es zu einer Anklage, diesmal wegen gemeinschaftlichen Unanierens mit Minderjährigen und Befriedigung gegen Geld. Das weltliche Verfahren wird eingestellt. Der Geistliche ist geständig und zahlt 30.000 D-Mark. Er verzichtet auf seine Pfarrstelle und bittet offenbar den damals noch neuen Erzbischof Joachim Meißner um Vergebung. Die wird ihm gewährt. Der Priester wird in eine andere Gemeinde versetzt. Auf Geheiß Meißners soll er fachärztlichen Rat einholen, so die uns vorliegenden Informationen. Allerdings bekommt der Psychiater vom Erzbischof die Maßgabe, den Mann wieder, so wörtlich,
unter die Leute zu schicken.
Was Meißner Anfang der 1990er Jahre noch nicht wissen kann, kaum ist der Mann an seinem neuen Einsatzort unter den Leuten, vergeht er sich mutmaßlich wieder an Kindern. Es sieht so aus, als helfe der Priester einer Familie in Not. Den Unterlagen zufolge besteht aber der Verdacht, dass er die minderjährigen Söhne über Jahre hinweg schwer missbraucht hat. Missbrauch sei ein tägliches Ritual gewesen, heißt es in den Schriftstücken. Im Oktober 1997 wendet sich die Mutter offenbar an den Pfarrer der Gemeinde. Das Erzbistum, unter anderem der Generalvikar, soll den Pfarrer noch im selben Monat mit den Vorwürfen konfrontiert haben. Generalvikar ist seit 1975 Norbert Feldhoff, ein hochgeehrter Kleriker, weit über Köln hinaus bekannt. Zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr erschien eine voluminöse Festschrift, mit herausgegeben von der früheren Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Ein paar Jahre alte Fotos zeigen ihn mit Angela Merkel und Armin Laschet. Sein Antlitz ist am Südportal des Doms in Stein gemeißelt. Ein verschmitztes Lächeln für die Ewigkeit. Fast 30 Jahre lang war er Generalvikar von Köln, später Dompropst. Die Kirchenkarriere ist lang, die Festschrift hat fast 700 Seiten. Auf eine Anfrage des Deutschlandfunks zu seinem Verhalten in diesem Fall gehen nur wenige Zeilen seines Anwalts ein.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn Herr Feldhoff Ihre Fragen nicht beantworten kann. Herr Feldhoff wird gegenüber dem von Erzbischof Kardinal Wölki bestellten Gutachter Stellung nehmen und dessen Fragen beantworten. Es verbietet sich, zuvor gegenüber der Presse zu einzelnen Fällen Erklärungen abzugeben.
Das heißt?
Keine Stellungnahme.
Das Erzbistum suspendiert den Priester im Dezember 1997. Es gibt ihm aber offenbar zu verstehen, dass bei psychotherapeutischer Begleitung ein Einsatz nach Ablauf einer Frist von 3 bis 5 Jahren möglich sei. Anzeige wird von keiner Seite erstattet. Dass die Opfer psychologische Hilfe bekommen, geht aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht hervor. Aufgeschlossen zeigt sich das Erzbistum aber wohl in materiellen Belangen. Die Mutter soll ein Haus aus dem kirchlichen Immobilienbestand zur Miete bekommen haben, so der Verdacht. Befasst mit dem Fall sind damals auch die Prälaten Johannes Bastgen und Karl Jüsten. Bastgen ist mittlerweile verstorben. Karl Jüsten leitet seit 20 Jahren das katholische Büro in Berlin, eine Verbindungsstelle zur Politik. Von 1996 bis 1999 ist er stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Seelsorge Personal im Erzbistum Köln. Wie bewertet er sein Verhalten heute? Hätte er mehr tun können?
Keine Stellungnahme.
Der Geistliche wird 1999 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Mit 52 Jahren, ungewöhnlich jung. Da er kirchenpolitisch von der Meißner Linie abweicht, erscheint die Maßnahme für Außenstehende wie die Abstrafung eines kritischen Geistes. Brisanter ist der Verdacht, der sich aus den Unterlagen ergibt. Im Jahr 2000 sollen der Priester und die Mutter der missbrauchten Kinder einen Vertrag geschlossen haben. 50.000 D-Mark für die Familie als
umfassenden Ausgleich für erlittenes Unrecht.
Im Gegenzug das Versprechen, Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren und auf eine Anzeige zu verzichten. Der Vertrag ist sittenwidrig, sollte er so gelautet haben. Hat die Bistumsspitze, ansonsten sittenstreng, hier widersprochen? Eine ausführliche schriftliche Anfrage des Deutschlandfunks zu diesem Punkt und den hier geschilderten Verdachtsdetails beantwortet die Pressestelle des Erzbistums Köln mit wenigen lapidaren Sätzen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Der beschriebene Fall ist Gegenstand der unabhängigen Untersuchung, die das Erzbistum bei Professor Gerke in Auftrag gegeben hat. Das ausdrückliche Untersuchungsziel ist es, Verantwortliche zu identifizieren und im Zuge der Veröffentlichung zu benennen. Die Veröffentlichung des Gutachtens wird bis zum 18. März 2021 erfolgen.
Der Priester gilt also immerhin als Fall. Seine Suspendierung aus dem Jahr 1997 wird schon 3 Jahre später aufgehoben. Offenbar mit der Auflage, auf Kinder- und Jugendarbeit zu verzichten und sich psychotherapeutisch begleiten zu lassen, wird er in der Seelsorge eingesetzt. Er soll sich psychiatrisch begutachten lassen. Das dauert bis 2010. Dann habe ein Experte dem Gottesmann, der unter die Leute sollte, eine pädophile Störung attestiert, laut Unterlagen. Die Konsequenz? Untauglich für den normalen Pfarrdienst, aber tauglich als Ruhestandsgeistlicher. Zur Erinnerung, es ist das Missbrauchsskandaljahr. Seine Gefühls- und Wissenslage nach den allgemeinen Enthüllungen im Januar 2010 beschreibt Joachim Meißner im Interview mit Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin Jahre später detailreich.
Also wissen Sie, ich weiß das noch ziemlich genau. Ich lag gerade in der Universitätsklinik hier und mein linkes Knie ist operiert worden, da kam das so. Und ich bin erst einmal gesagt, das ist eine Verleumdungskampagne. Am nächsten Tag bei der Visite sagt er, haben Sie denn gut geschlafen? Sage ich, nein, nein. Ich habe ganz schlecht, ich wehre mich. Ach, sagt er, nehmen Sie, das ist so eine Finte. Nicht? Und dann kam das heraus, dass es ein Fundamentum in Reha. Das hat mich so entsetzt. Das hat mich so entsetzt. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn mir das passiert wäre, der Priester war für mich, was ich ihm gesagt habe, das war für mich als Kind schon, ich will Priester werden. Da habe ich mir gesagt, das ist doch der Stellvertreter Gottes und der soll doch die Menschen zu Gott führen. Und die Freude an Gott, das ist doch unsere Stärke. Also ich brauchte ein paar Wochen, ehe ich wieder klar denken konnte. So hat mich das erschüttert.
Haben Sie davon etwas geahnt?
Nichts geahnt, nichts geahnt. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können.
Der Kardinal hat gelogen. Auf Basis der vorliegenden Informationen jedenfalls. Treffen Sie zu, war er persönlich in den Fall verwickelt. Und Untergebene betrieben viel Aufwand, um einen Skandal zu vermeiden und die Heiligkeit der Kirche unbefleckt strahlen zu lassen. Auch andere Würdenträger dürften 2010 nicht ahnungslos gewesen sein, was das Ausmaß sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln anbetrifft. Wer an Personalkonferenzen teilnimmt, dazu zählen neben Erzbischof, Generalvikar und Personalchef in der Regel die Weihbischöfe, kann sich keiner Illusion hingeben. Der heutige Erzbischof Wölki war von 2003 bis 2011 Kölner Weihbischof. Der immer noch Weihbischof Dominikus Schwaderlapp amtierte von 2004 bis 2012 als Generalvikar. Sein Nachfolger in diesem Amt wurde Stefan Heese, heute Erzbischof von Hamburg. Der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, war von 1992 an zunächst Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Kölner Generalvikariat, dann stellvertretender Generalvikar, bevor 2006 auch er Kölner Weihbischof wurde. Köln, die katholische Kaderschmiede. Während 2010 Bischöfe sexualisierte Gewalt öffentlich als bedauerliche Einzelfälle abtun, verändert der mediale Druck intern doch ein bisschen. Die Deutsche Bischofskonferenz gibt sich Leitlinien zum Umgang mit Missbrauchsbeschuldigungen. Das Erzbistum Köln leitet mutmaßlich den Fall, von dem hier die Rede ist, im August 2012 nach Rom zur Glaubenskongregation, der zuständigen Behörde im Vatikan. An deren Spitze steht seit Juli 2012 der Deutsche Gerhard Ludwig Müller, vormals Bischof von Regensburg. Die Glaubenskongregation teilt nach den vorliegenden Unterlagen im Dezember 2012 Joachim Meißner offenbar mit, ein kirchliches Strafverfahren käme wegen Verjährung nicht mehr in Frage. Aber es sei darauf zu achten,
jedwedes Ärgernis unter den Gläubigen zu vermeiden, das etwa dadurch hervorgerufen werden könnte, dass der Priester nach Bekanntwerden seiner Missbrauchstaten weiterhin der heiligen Eucharistie vorsteht und die Sakramente spendet.
Nach systemischer Logik kommt es anno 2012 nicht auf die Seele der Kinder an. Was zählt, sind die öffentliche Ordnung und der heilige Schein der Sakramente. Im Deutschlandfunk-Interview vom März 2015 spricht Meißner davon, nach 2010 auf Opfer zugegangen zu sein.
Und ich habe alle von allen Fällen, die mir habbar waren, da habe ich die Opfer eingeladen. Ich habe mit allen Opfern unter vier Augen gesprochen. Das war die schlimmste Zeit, was die haben mir oft dann, das war oft so eine therapeutische Sache, die haben mir dann aus bis ins Detail und haben dabei geweint und geschluchzt. Und ich dachte immer, jetzt lass die reden, lass die, hör nur zu. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten.
In den Schriftstücken zum hier beschriebenen Verdachtsfall findet sich von dieser Art Opferfürsorge keine Spur. Erzbischöfliche Sorgenfalten gelten der Frage, wie und ob dieser Geistliche Gottesdienste halten darf. Denn der in katholischen Kreisen bekannte Priester entwickelt sich tatsächlich zum Ärgernis. Er inszeniert sich als Frohbotschafter, als Gegenspieler zum erzbischöflichen Drohbotschafter. Konservative Gläubige beschweren sich über seine Art der Liturgie. Er brauche ein Sabbatjahr, erklärt er den Medien. Die vorliegenden Informationen legen jedoch den Verdacht nahe, dass er wegen des römischen Verfahrens nicht zelebrieren durfte, zeitweise jedenfalls nicht. Der damalige Leiter der Hauptabteilung Seelsorgepersonal und heutige Kölner Weihbischof Ansgar Puff gibt Ende August 2013 in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Priester bekannt, dass dieser nicht mehr in seiner Gemeinde eingesetzt werde. Aber
Kardinal Meißner hat die Personalabteilung beauftragt, gemeinsam mit Pfarrer eine priesterliche Tätigkeit zu suchen, die seinen Fähigkeiten und Interessen in bester Weise entspricht.
Er darf danach wieder Messe feiern. Der Gottesmann publiziert auch weiter, hält Vorträge, über die in regionalen Medien freundlich anerkennend berichtet wird. In Köln gibt es 2014 einen Wechsel an der Kirchenspitze. Rainer Maria Wölki wird Erzbischof, grenzt sich zunächst im Habitus von seinem Vorgänger ab. Als das Thema Missbrauch wegen einer großen Studie der Deutschen Bischofskonferenz 2018 auf der Agenda steht, setzt er sich verbal an die Spitze der Aufklärung. Am 23. September 2018 kündigt er in einem Video an:
Unser Kölner Erzbistum wird sich der Wahrheit stellen, auch dann, wenn diese schmerzlich ist. Und dazu gehört es, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufzuklären. Das wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft, auch für uns selbst.
Im Erzbistum werden nun Aktenbestände gesichtet, besonders toxische Fälle identifiziert. Dazu soll auch der hier beschriebene Verdachtsfall gehören. Das Erzbistum nimmt Kontakt zu den Opfern des Pfarrers aus den 1990er Jahren auf. Laut Medienberichten leitet Wölki den Fall 2019 nach Rom. Warum der Kardinal nicht schon früher aktiv wurde? Auch darauf bleibt das Erzbistum auf DLF-Anfrage eine Antwort schuldig.
Keine Stellungnahme.
Was für Rainer Maria Wölki motivierend gewirkt haben dürfte: 2019 verändert sich durch das päpstliche Schreiben »Ihr seid das Licht der Welt« die kirchenrechtliche Situation. Erstmals drohen Bischöfen kirchenrechtliche Sanktionen, sollten sie Ermittlungen vertuschen, unterlassen oder verschleppen. Mehr als 30 Jahre nach den ersten Beschuldigungen gegen den Geistlichen könnte ihm aufgrund des geschilderten Verdachts nun die Höchststrafe drohen, die Entlassung aus dem Klerikerstand. Rechtfertigungsversuche von Beteiligten fallen selbst bei bestätigten, hochgiftigen Fällen handelsüblich bis infam aus. Man habe in den 80er und 90er Jahren nicht gewusst, was Missbrauch bei den betroffenen Kindern anrichte. Man habe gedacht, Täter seien therapierbar. Man wolle auch die Opfer vor der Öffentlichkeit schützen. Immerhin habe man ihnen doch gleich geglaubt. Und die Personalkonferenz sei nur eine Keks- und Kaffeerunde gewesen, kein Missbrauchsscherbengericht. Sollten Journalistinnen und Journalisten jetzt berichten, so würden die Opfer das nicht verkraften. Kein mea maxima culpa war bisher zu hören.
Nichts geahnt.
alles gewusst? Das System von Versetzung und Verharmlosung hat bisher perfekt funktioniert. Die zynische Wahrheit dieser Nichts-geahnt-Kirche lautet, geweihte Männer sind wertvoller als andere Menschen. Erst recht wertvoller als missbrauchte Kinder und traumatisierte Familien.
Keine Stellungnahme,
heißt es aus dem Kölner Erzbistum zu den neuesten Vorwürfen. Meine Kollegin Christiane Florin berichtete über einen Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch und einer mutmaßlichen Vertuschung im Kölner Erzbistum. Und jetzt ist sie hier im Studio. Frau Florin, Sie haben intensiv recherchiert zu dem Thema. Was waren dabei die größten Schwierigkeiten?
Man hat es gehört. Ich habe sehr viel gesprochen, aber niemand hat mit mir sprechen wollen. Jedenfalls nicht ins Mikrofon, ins Aufnahmegerät. Faire Berichterstattung, faire Verdachtsberichterstattung besteht unter anderem darin, dass wir Beteiligte mit Vorwürfen oder mutmaßliche Beteiligte mit Vorwürfen konfrontieren, dass wir fragen, trifft es zu, das und das? Und dass wir auch fragen, wie bewerten Sie Ihr Handeln von damals? Wie sehen Sie das aus dem zeitlichen Abstand? Und damit geben wir ja auch die Möglichkeit, Entlastendes vorzutragen. Die Antworten bzw. die Nicht-Antworten haben Sie gehört, eben entweder gar keine Antwort oder der Verweis auf ein juristisches Gutachten, das im März nächsten Jahres kommen soll.
Kardinal Wölki steht unter Druck. Wie wird es jetzt weitergehen?
Das ist schwer zu sagen. Er steht vor allem wegen eines anderen Falles unter Druck, über den der Kölner Stadtanzeiger in der vergangenen Woche berichtet hat. Der Erzbischof sagt, er habe ein reines Gewissen und er hat da jetzt den Papst eingeschaltet, hat den um eine Entscheidung gebeten. Und ich finde es richtig, dass jetzt das Thema Rücktritt akut ist. Ich bin allerdings der Ansicht, ein Rücktritt reicht nicht, wie man in dem hier geschilderten Verdachtsfall sieht. So ist es ja so, oder man sieht, was mit diesem Wort System gemeint ist, ne? Mit der Eiseskälte gegenüber den Opfern, mit der Abschottung nach außen, dass ja nichts an die Öffentlichkeit kommt, dass die Heiligkeit des Priesterstandes nicht in Frage gestellt wird. Und ein Bruch mit diesem Ständesystem, eine ganz klare Um- und Abkehr davon, das kann ich nicht erkennen. Das scheint für mich das eigentliche Problem zu sein, über den Rücktritt hinaus.
Das war meine Kollegin Christiane Florin über ihre Recherchen zu einem Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch und einer mutmaßlichen Vertuschung im Erzbistum Köln.